Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen. Wenn schon, der Ständerat will ein sehr strenges Rauchverbot in Restaurants. Schon wieder, im Streit mit der Deutschen Bahn kündigen die Lokführer einen neuen, und zwar größeren, Streik an. Neuer Anlauf, die EU-Finanzminister wollen den Kampf gegen Steueroasen verstärken. Aggressives Gehabe, Venezuela und Ecuador drohen Kolumbien. Wir fragen, woher diese Aufregung? Großer Schock, US-Politiker kriegen kaum Luft, nachdem die Luftwaffe europäisch einkauft. Und neue Hoffnung, in Simbabwe fehlt es zwar an fast allem, aber das Wichtigste ist jetzt plötzlich aufgetaucht. Ein ernsthafter Gegner für Mugabe. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Der Ständerat ist für ein striktes Rauchverbot in Restaurants. Er hat ein strenges Gesetz verabschiedet, das keine Ausnahmen zulassen will. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Der Nationalrat hatte das geplante Rauchverbot im Schweizer Gastgewerbe in der Wintersession aufgeweicht. So sollten Raucherbetriebe weiterhin zulässig sein, wenn eine Trennung in einen Raucher- und einen Nichtraucherraum unmöglich oder unzumutbar ist, wie es der Nationalrat formulierte. Zudem sollten Wirte in Raucherräumen weiterhin Serviceangestellte beschäftigen dürfen. Der Ständerat hat diese Ausnahmen nun korrigiert. Mit 25 gegen 9 Stimmen hat er sich für ein striktes Gesetz zum Schutz vor dem Passivrauchen ausgesprochen. Rauchen soll demnach in Zukunft ausschließlich in sogenannten Fumoirs erlaubt sein. In diesen klar abgetrennten Räumen dürfte Personal zudem nur dann beschäftigt werden, wenn es der Arbeit im Rauch ausdrücklich zustimmt. Die Mehrheit des Ständerates warnte vor einem Flickenteppich mit 26 kantonalen Lösungen, wenn nicht ein klares Bundesgesetz ohne Ausnahmen formuliert wäre. Die Vorlage geht nun wieder zurück in den Nationalrat.
Im Nationalrat hat die SVP die Außenpolitik von Bundesrätin Micheline Galmiret heftig angegriffen. Die Anerkennung des Kosovos als Staat sei ein neutralitätspolitischer Sündenfall und ein Bruch des Völkerrechts. Das bestritt die Außenministerin. Heute haben auch die Niederlande und Schweden den Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt. Die 11. AHV-Revision findet bei der FDP-Fraktion keine Zustimmung mehr. Die Fraktion hat einstimmig beschlossen, bei der Behandlung des Geschäftes einen Rückweisungsantrag zu stellen. Die FDP will erreichen, dass der Bundesrat bis in einem Jahr eine umfassende AHV-Reform vorlegt. Dabei sollen zusätzlich auch Anreize geschaffen werden, damit Arbeitnehmer länger im Arbeitsleben verbleiben. Vor dem SBB-Hauptsitz in Bern haben rund 300 Bahnarbeiter aus dem Tessin gegen einen allfälligen Stellenabbau in der SBB-Werkstätte Bellinzona protestiert. Eine Delegation wurde zu SBB-Konzernchef Andreas Meyer vorgelassen. Neben den Bahnangestellten äußerten in den letzten Tagen auch zahlreiche Politiker aus der Südschweiz ihren Unmut über den möglichen Stellenabbau der SBB in Bellinzona. Morgen Mittwoch wird eine Delegation der Tessiner Kantonsregierung mit SBB-Chef Meyer zusammenkommen. Auch Bauarbeiter haben in Bern demonstriert. Rund 200 gingen für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag im Baugewerbe auf die Straße. Gestern hatten in 11 Kantonen regionale Aktionen stattgefunden. Das endlose Gezerre um die Arbeitsbedingungen der Lokomotivführer der deutschen Gewerkschaft GDL geht weiter. Diese vertritt 80% der Lokführer. Die GDL und die Deutsche Bahn hatten sich vor 2 Monaten grundsätzlich auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt. Nun gibt es aber Differenzen in den Einzelheiten. Am Nachmittag kündigte der Chef der Gewerkschaft an, dass die Züge ab kommenden Montag wieder stillstehen würden. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Es ist wieder soweit. Ab Montag um 0 Uhr wird bei der Deutschen Bahn gestreikt. Und zwar in allen Bereichen, also im Nah- und Fernverkehr, beim Gütertransport und auch bei den S-Bahnen. Nur so, sagt Manfred Schell, der Chef der Lokführergewerkschaft, sei die Führung der Deutschen Bahn zur Raison zu bringen. Im Kern geht es um jenen Vertrag, auf den sich die zerstrittenen Sozialpartner im Januar geeinigt hatten. Er garantiert den Lokführern unter anderem 11% mehr Lohn und die Gewerkschaft hat ihn bereits unterschrieben. Die Bahn ihrerseits will das erst dann tun, wenn er besser auf die Gesamtarbeitsverträge der beiden anderen Bahngewerkschaften abgestimmt ist. Bis es soweit ist, soll jetzt also gestreikt werden. Dabei müssen sich Reisende und Berufspendler in Deutschland ohnehin auf schwierige Tage einstellen. Denn nicht nur die Lokführer, sondern auch die Angestellten im öffentlichen Dienst wollen für bessere Bedingungen streiken. Nach der Ankündigung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wird es morgen auf deutschen Flughäfen zu massiven Verspätungen und Ausfällen kommen. Und in Berlin sollen alle U-Bahnen, Trams und Busse stillstehen.
In der EU diskutieren die Finanzminister über eine mögliche Verstärkung des Kampfes gegen sogenannte Steueroasen. Nun hat Österreich klargemacht, dass man nur dann Hand biete, wenn die verschärften Bestimmungen auch von europäischen Ländern außerhalb der EU übernommen würden. Dazu gehörten die Schweiz und Liechtenstein. Wien sei insbesondere nicht bereit, das Bankgeheimnis aufzugeben, solange ein solches in anderen europäischen Staaten weiterhin Bestand habe. Der deutsche Finanzminister Steinbrück fordert härtere EU-Richtlinien, um besser gegen Steuerflüchtlinge vorgehen zu können. Die Schweizer Wirtschaft hat im letzten Jahr mit 3,1% ein Wachstum erzielt, das höher liegt als erwartet und höher als der Durchschnitt der EU-Staaten. Es ist das zweitbeste Ergebnis seit dem Boomjahr 2000. Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im Februar auf dem Stand des Januars geblieben. Sie beträgt weiterhin 2,4%. Das ist der höchste Stand seit mehr als 14 Jahren. Auf dem Schweizer Wohnungsmarkt sind Angebot und Nachfrage annähernd im Gleichgewicht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Credit Suisse. Zurzeit sei eine Rekordzahl von Wohnungen in Bau. Beim Bau von Büroflächen und Ferienwohnungen gäbe es Anzeichen, dass zu viel gebaut werde. Drei Umweltverbände wehren sich gegen die Strategie des Bundes zur Feuerbrandbekämpfung. Pro Natura, BirdLife und der WWF möchten diese Baumkrankheit ohne Antibiotika bekämpfen. Befallene Hochstammbäume sollen nach ihrem Willen auch nicht mehr vorsorglich gefällt, sondern zurückgeschnitten werden, damit sie sich erholen können. Eine Ausrottung des Bakteriums in der Schweiz sei nicht möglich. Die Organisationen erinnern daran, dass die Zahl der Hochstammbäume in der Schweiz innerhalb eines halben Jahrhunderts von 14 auf 2 Millionen zurückgegangen sei. In Schweizer Haftanstalten saßen letzten Herbst 5.700 Personen ein. Das sind 3% weniger als ein Jahr zuvor, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Die Haftanstalten waren zu 86% ausgelastet. Der Ausländeranteil im Strafvollzug betrug 63%. Das Waadtländer Kantonsparlament fordert von der Kantonsregierung mit einer Stimme Mehrheit, dass abgewiesenen Asylsuchenden die Arbeit erlaubt wird. Voraussetzung sei, dass sie seit mehr als 5 Jahren in der Schweiz sind oder wenn ihre Ausschaffung unmöglich ist. Damit sollen die Kosten für die Nothilfemaßnahmen sinken, die seit Anfang Jahr vollständig vom Kanton übernommen werden müssen. Der Waadtländer Justizdirektor antwortete, nur der Bund könnte Arbeitsbewilligungen erteilen.
Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Die weiteren Themen. Der Schall zum Rauch. Lebhafte Diskussion im Ständerat zur Frage, ob im Restaurant gepafft werden darf. Große Pauken, laute Schläge. Venezuela, Ecuador und Kolumbien machen sehr viel Lärm. Was kommt da noch? Laute Töne, leises Echo. Einige EU-Finanzminister gehen heftig auf die Steueroasen los, andere bremsen. Und für Maßnahmen braucht es alle. Der große Deal und der alte Reflex. US-Politiker schreien Mordio, weil die Air Force europäisches Gerät kaufen will. Wo bleibt der Glaube an den Markt? Leiser Widerspruch mit großer Wirkung. In Simbabwe stellt sich ein alter Freund gegen den alten Diktator und weckt Hoffnungen. Der neue Mann und die alten Probleme. Europa und Amerika fragen sich, was können wir von Medvedev erwarten? Und im Dossier, uns geht es gleich wie euch. An die radikalen Islamisten kommen wir auch nicht heran. Gespräch mit einem modernen Imam in Damaskus. Echo der Zeit. Die Rauchschwaden lichten sich sozusagen. Ein neues Gesetz wird sichtbar. Der Ständerat will ein Rauchverbot in Restaurants und Bars. Er hat das Gesetz über den Schutz vor dem Passivrauchen heute klar gutgeheißen. Das heißt nicht, dass jetzt alle Raucher vor die Tür müssen. In abgesonderten Rauchbereichen, in sogenannten Fumoirs, soll weiter geraucht werden dürfen. Aber nur dort. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Freiheit ist nicht grenzenlos, nicht über den Wolken, nicht in Restaurants und Bars. Wer sich die Freiheit nimmt, zu rauchen, schadet nicht nur der eigenen Gesundheit. Er nimmt anderen auch die Freiheit, in sauberer Luft zu essen, zu arbeiten. Der Ständerat hatte heute abzuwägen, wessen Freiheit er höher gewichten will. Und er hat sich für die der Passivraucher entschieden. Er will Rauchen nur noch in gut abgetrennten, gekennzeichneten und belüfteten Fumoirs zulassen. In diesen Fumoirs soll nur Personal servieren, das auch ausdrücklich Ja zu diesen Arbeitsbedingungen gesagt hat. Ein wichtiges Argument für diesen Entscheid: die 70% Nichtraucher wünschten sich einen rigorosen Schutz, das würden die Resultate bei Volksabstimmungen in den Kantonen zeigen. Vornehmlich linke Ständerätinnen und Räte haben sich für eine strenge Bundesregelung eingesetzt. Lüftungen seien ineffizient, bemängelte SP-Ständerätin Giselle Ory.
De nombreuses mesures comme la ventilation, la filtration de l'air ou la création de zones fumeurs ont démontré leur inefficacité.
Der Ständerat will Rauchen nur noch in speziellen Fumoirs erlauben. Er will den Kantonen zusätzlich die Möglichkeit zu strengeren Regelungen offen lassen. Davor warnte die Minderheit. Ein Flickenteppich drohe, sagte SVP-Ständerat Tisienni.
Auch wenn die Mehrheit den Kantonen erlauben will, strengere Gesetze zu erlassen, macht das dieses Gesetz überhaupt nicht besser. Im Gegenteil, es macht eben ein Wirrwarr aus einer Bundes- und 26 kantonalen Lösungen.
Und FDP-Ständerat Hans Hess, Präsident der Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels, warnte vor möglichen finanziellen Folgen. In Irland sei der Umsatz nach der Einführung des Rauchverbots drastisch zurückgegangen. Umgerechnet auf die Schweiz drohe ein Rückgang von 1 Milliarde Franken.
Die Branche geht jedoch davon aus, dass die Auswirkungen in der Schweiz noch massiver ausfallen werden. Es muss damit gerechnet werden, dass in vielen Betrieben, vor allem bei den weit verbreiteten Stammtischtreffen, Jassrunden, Handwerkerznüni und Sphäre und nach Feierabend der Umsatz ganz entscheidend einbrechen wird.
Trotz dieser Bedenken, der Ständerat will ein Rauchverbot in Restaurants und Bars und geht mit seinem Beschluss weiter als der Nationalrat oder die eigene Kommission. Der Nationalrat will Rauchbetriebe erlauben, und zwar dann, wenn eine Trennung von Raucher- und Nichtraucherräumen nicht möglich oder unzumutbar ist. Er wird sich nochmals mit dem Gesetz auseinandersetzen. Die Lungenliga Schweiz begrüßt den Entscheid des Ständerats und macht nun Druck auf den Nationalrat. Sollte dieser das Gesetz erneut verwässern, will die Lungenliga die Lancierung einer Volksinitiative prüfen.
Geraldine Eicher verfolgte die Ständeratsdebatte zum Thema Rauchverbot. Schlupflöcher für Steuerhinterzieher sollen schneller gestopft werden als ursprünglich geplant. Darauf haben sich die Finanzminister der EU heute geeinigt. Namentlich der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück forderte von seinen europäischen Kollegen ein gemeinsames Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und Steueroasen. Und damit ist nicht nur Liechtenstein und Andorra gemeint. Auslandredaktor Rudi Mäder.
Dass Hunderte von betuchten Bürgerinnen und Bürgern via Stiftungen in Liechtenstein den deutschen Fiskus im großen Stil betrogen haben, das stößt im nördlichen Nachbarland sauer auf. Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück wollte daher heute seine europäischen Amtskollegen in die Pflicht nehmen. Und seine Bilanz am Abend ist positiv.
So, ich finde, dass da eine Diskussion wohltuend in Gang gekommen ist. Wir alle wissen, das ist noch ein dickes Brett, das lange gebohrt werden muss. Aber die derzeitige öffentliche Diskussion über Steuerhinterziehung hat diese Diskussion heute ziemlich beflügelt. Und das ist gut.
Auf die Frage, ob denn die ins Auge gefassten Änderungen auch für die Schweiz Folgen haben würden, antwortete der deutsche Finanzminister nur halbscherzend.
Wenn Sie mich mal in Fahrt sehen, dann wird das die Schweizer schon tief beeindrucken. Nein. Aber ich vermute, dass insgesamt die Diskussionslandschaft dazu beitragen kann, dass einiges in Bewegung kommt, auch in der Schweiz.
Die bisherige EU-Regelung zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung lässt für Steuersünder in der Tat zahlreiche Schlupflöcher offen. So müssen Banken in Luxemburg und Österreich die Namen von Kontoinhabern nicht in die jeweiligen Heimatländer melden. Es reicht, wenn sie von dem Zinsertrag dieser Vermögen einen Pauschalbetrag den jeweiligen europäischen Ländern abliefen. Und die gleiche Regelung gilt auch zwischen der Schweiz und der EU. Der Steuerhinterzieher verliert zwar so einen Teil der Zinserträge des verheimlichten Vermögens, der große Vorteil, dass er dieses Vermögen nie als Einkommen versteuert hat, der bleibt aber voll erhalten. Die EU-Kommission soll nun bis zum Mai Verbesserungsvorschläge machen. Neu soll die Zinsbesteuerungsrichtlinie, wie sie technisch heißt, auch für juristische Personen gelten, also auch für Stiftungen. Im Raum steht aber auch die Idee, auch Länder mit strengem Bankgeheimnis zu zwingen, Informationen zur Identität von Kontoinhabern mitzuteilen. Wenn dies tatsächlich so beschlossen würde, dann wäre das Ende des Bankgeheimnisses. Allerdings auf EU-Seite ist das vorerst mal eine Idee. Für einen Beschluss wäre Einstimmigkeit erforderlich. Und der österreichische Finanzminister Wilhelm Molterer steht zunächst einmal kräftig auf die Bremse.
Das Bankgeheimnis steht nicht zur Disposition aus meiner Sicht. Es ist in dieser Richtlinie auch tatsächlich rechtlich abgesichert.
Natürlich sei er bereit, über eine inhaltliche Ausdehnung der Zinsbesteuerungsrichtlinie zu sprechen, aber nur unter der Voraussetzung, dass auch Drittländer, sprich die Schweiz, bei dieser Ausdehnung mitzögen. Dieses Prinzip sei fundamental.
Weil es ja wenig Sinn macht, dass europäische Länder, nämlich Mitglieder der Europäischen Union, Änderungen vornehmen, die andere europäische Länder, nämlich nicht Mitglieder der Europäischen Union, nicht nachvollziehen, weil dann wäre der Effekt den sich jeder ausrechnen kann. Das macht keinen Sinn.
Bern ist allerdings der Meinung, das mit der EU abgeschlossene Zinsbesteuerungsabkommen könne vor 2013 nicht neu verhandelt werden. Denn erst 2011 werde es vollständig umgesetzt, erst dann erreiche die auf Zinserträgen erhobene Steuer den vollen Satz von 35%. Doch dies ist vermutlich allzu juristisch argumentiert. Politisch hat der Wind in Brüssel gedreht. Noch herrscht in Brüssel keine Einstimmigkeit, aber wichtige Finanzminister wollen Steuerschlupflöcher nun schnell schließen und sie werden sich nicht mit juristischen Spitzfindigkeiten von diesem Ziel abbringen lassen.
Rudi Meder über die EU und ihre Politik gegen die Steuerflucht. Diplomatische Beziehungen abgebrochen, Soldaten an den Grenzen, kraftmeierische Posen. Venezuela und Ecuador scheinen außer sich darüber, dass die Streitkräfte Kolumbiens einen FARC-Terrorchef auf ecuadorianischem Territorium umgebracht haben. Günther Mayhold ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik spezialisiert auf Fragen lateinamerikanischer Politik. Ich fragte ihn, wie gefährlich ist die Lage?
Die Lage hat sich in den letzten Tagen zwar zugespitzt durch die Mobilisierung der Truppen und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen, gleichwohl kann nicht mit einer militärischen Konfrontation gerechnet werden. Kolumbien selbst hat explizit darauf verzichtet, Militär an seine Grenzen zu stellen, sodass dies einseitige Akte sind.
Weshalb denn die so heftige Reaktion von Venezuela und Ecuador?
Zum einen bezieht sich das darauf, dass mit Reyes die Nummer 2 der FARC dort niedergestreckt worden ist und damit eine Zentralfigur dieser ja doch etwas stark überalterten Guerilla getroffen wurde. Zum zweiten hat man bei ihm eine Fülle von Unterlagen gefunden, jedenfalls hat die kolumbianische Regierung diese vorgestellt, die doch ein Licht darauf werfen, in wie hohem Maße sich die beiden Nachbarländer darum bemüht haben, mit der FARC ins Geschäft zu kommen und sie als politischen Akteur zu rehabilitieren.
Sie halten und also die Beweise, die da angeführt werden von kolumbianischer Seite, für glaubwürdig?
Ich glaube, das ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass beide Länder versucht haben, dort eine internationale Rolle zu gewinnen und sich dadurch auch aufzuwerten.
Man spricht immer wieder davon, dass auch eine Rolle gespielt haben mag bei den ganzen Spannungen, wie sie jetzt sichtbar werden, von der speziellen Rolle, die Kolumbien in diesem politischen Umfeld spielt.
Sicherlich hat es damit zu tun, dass Kolumbien als ein Verbündeter der USA gesehen wird, dass die USA eine tragende Rolle im Guerilla- und im Drogenkampf in diesem Land spielen und natürlich auch mit nachrichtendienstlicher Unterstützung behilflich waren bei dieser Aufdeckung dieses Lagers der FARC. Gleichwohl darf man das nicht überschätzen. Der nationalstaatliche Souveränitätskomplex ist in beiden Ländern sehr groß. Jedes Land Lateinamerikas würde sehr dramatisch und mit dramatischen Gesten darauf reagieren, natürlich, wenn in seinem Land solch eine Tat vorkommen würde.
Es ist jetzt davon die Rede, man sei eben dabei gewesen, mit dem umgebrachten Guerillakommandanten über die Freilassung von Ingrid Betancourt zu reden. Er habe Sarkozy treffen wollen. Aber Kolumbien sei der militärische Schlag sozusagen wichtiger gewesen als die Geiselfreilassung. Was halten Sie von dieser Einschätzung?
Das widerspricht in wesentlichen Teilen der Äußerung der FARC selbst, die nach den letzten Freilassungen ausdrücklich erklärt hatte, damit habe die Befreiung von Geiseln ihr Ende erlangt. Zum Zweiten muss man sich darüber im Klaren sein, Ingrid Betancourt ist ihre wertvollste Geisel unter den 300 bis 600, die sie zurzeit bei sich hat, sodass sie natürlich über diese Geisel in einen Verhandlungsprozess mit der kolumbianischen Regierung eintreten wollte, mit der damit von ihr immer geforderten Freiräumung bestimmter Teile des Territoriums von Militär und Polizei, sodass mich diese Erläuterung eigentlich nicht sehr überzeugt.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie die ganze Aufregung im Wesentlichen darauf zurückführen, dass sich Ecuador und Venezuela ein Stück weit ertappt vorkommen, weil sie Beziehungen gehabt haben, weil sie auch Rückzugsgebiete zur Verfügung gestellt haben, der FARC?
Dies ist ganz besonders deutlich sichtbar geworden beim venezolanischen Staatschef Chavez, der ja gesagt hat, sein Land grenze nicht an Kolumbien, sondern an ein Territorium der FARC und der sich klar darum bemüht hat, eine Präsenz der FARC als politischer Akteur wiederherzustellen. Dies war bislang auf der Seite Ecuadors noch nicht so bekannt, aber es ist schon ersichtlich, dass hier sich beide Staatschefs bemüht haben, in dieselbe Richtung zu wirken und dadurch Kolumbien in eine gewisse Zangenposition zu bringen.
Günter Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es ist ein riesiger Deal, den der europäische Rüstungskonzern EADS da gelandet hat. Er darf der amerikanischen Luftwaffe 179 Tankerflugzeuge im Wert von 40 Milliarden Dollar liefern. Der amerikanische Konkurrent Boeing, der üblicherweise die US-Streitkräfte beliefert, ging leer aus. Ein normaler Vorgang im System der freien Marktwirtschaft, könnte man meinen. Doch viele amerikanische Politiker sehen das ein bisschen anders, mit Betonung auf «biss». Vor allem die Demokraten sind empört und fürchten um die einheimischen Arbeitsplätze. Und es ist Wahlkampf. Peter Vögerli, Buy American.
The fact that they won and won decisively is a total shock.
Ein völliger Schock sei die Auftragsvergabe des Pentagons an den europäischen Rüstungskonzern EADS, sagte Rüstungsexperte Laurent Thompson vom Forschungsinstitut Lexington gegenüber dem Radiosender NPR. Drastisch reagierte der ausgeschiedene republikanische Präsidentschaftskandidat und Kongressabgeordnete Duncan Hunter. Ausgerechnet an jene sozialistischen Staaten Europas, welche die USA im Kampf gegen den Terror im Stich gelassen hätten, sei der Milliardenauftrag vergeben worden. Aber auch einflussreichere Stimmen äußerten massive Kritik. Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, verlangte eine Untersuchung über die Umstände der Auftragsvergabe. Es gehe nicht nur um bedrohte Arbeitsplätze, sondern um die nationale Sicherheit. Da halfen auch die Versicherungen des Pentagons nicht. Es handle sich um ein amerikanisches Flugzeug mit einer amerikanischen Flagge auf der Schwanzflosse, geflogen von Amerikanern, ein Flugzeug, das jeden Tag amerikanische Leben retten werde.
This is an American tanker. It's flown by American airmen. It has a big American flag on the tail. And every day it'll be out there saving American lives.
In der Tat, Juniorpartner von EADS ist der amerikanische Konzern Northrop. 60% des Flugzeuges würden in den USA gefertigt, betonte Northrop. Die Endmontage soll in Mobile, Alabama geschehen, wo 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen würden. Inklusive Zulieferern würden in den USA sogar 25.000 Jobs entstehen, betonen die Sieger. Trotzdem reißt die Kritik nicht ab. Denn noch nie haben die USA einen solch großen und militärisch sensiblen Auftrag an einen ausländischen Bieter vergeben. Noch nie hat die US Air Force etwas anderes als amerikanische Flugzeuge geflogen und noch nie hat EADS einen Auftrag der US-Regierung gewonnen. Auch die demokratischen Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Barack Obama äußerten Kritik. Erstere zeigte sich tief besorgt, letzterer wunderte sich, dass das exzellente Unternehmen Boeing nicht gewonnen habe. Nur der republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain zeigte sich zurückhaltend. Er hatte einen 2001 bereits eingefädelten Luschen-Deal zwischen Boeing und dem Pentagon zu Fall gebracht, einen Deal, der den Steuerzahler teuer zu stehen gekommen wäre. McCain könnte dafür im Wahlkampf in die Kritik geraten. Die Reaktionen von Obama und Clinton, die sich beide auch gegen das bestehende Freihandelsabkommen NAFTA aussprechen, lauter im wirtschaftlich gebeutelten Ohio und leiser in Texas, das davon profitiert, geben einen Hinweis darauf, dass Protektionismus für beide im Weißen Haus kein Fremdwort ist und den Europäern schaden könnte. In Ohio und Texas finden heute Abend wichtige Vorwahlen statt, die für das politische Überleben von Hillary Clinton in diesem Wahlkampf entscheidend sein werden.
She'll get tough on unfair trade deals and end tax breaks to companies that ship jobs overseas.
Standing up for people who weren't getting a fair shake, that's been the purpose of my life and it will be the purpose of my presidency.
Sie werde hart gegen unfaire Handelsabkommen und gegen Steuererleichterungen für Unternehmen, die Jobs ins Ausland auslagerten, vorgehen, heißt es in einem Clinton-Werbespot dieser Tage. Doch auch die Regierung Bush war nur nach Bedarf für den freien Welthandel. Der Beschluss von 2002, Stahlzölle zur Rettung der einheimischen Stahlindustrie um 30% zu erhöhen, löste seinerzeit einen ernsten Konflikt mit der EU aus. Auch im Deal um das neue Tankflugzeug der US Air Force ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Verzögerungen sind fast sicher.
Peter Vögele in Washington. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Simbabwe, ein Land im Elend, schöpft leise Hoffnung. Medvedev, was kann Europa, was kann Amerika von ihm erwarten? Und der Imam, Mohammed Habash, in Damaskus, redet über seine andere Religion. In Simbabwe fehlt es an praktisch allem, an Nahrungsmitteln, an Benzin, an Medikamenten und auch die Geldscheine werden bei einer Inflation von über 100.000% knapp. Etwas aber vermehrt sich plötzlich, nämlich Hoffnung. Geweckt hat diese Hoffnung Mugabes Parteifreund und einstiger Wirtschaftsminister Simba Makoni. Er hat im Februar verkündigt, bei den Präsidentenwahlen Ende März gegen den 84-jährigen Diktator anzutreten. Eine große Überraschung. Inzwischen gewinnt Mugabes Herausforderer an Unterstützung und die Bevölkerung an Hoffnung. Afrika-Korrespondent Rudi Kühn.
Eine neue Morgenröte zeige sich am Horizont, denn er steuere das Land zu anhaltender sozioökonomischer Entwicklung und zu Wohlstand, verkündete Simbabwes Machthaber Mugabe am Parteitag der regierenden ZANU-PF im letzten Dezember, als dieser ihn zum Kandidaten für eine sechste Amtszeit als Präsident nominierte.
We are confident that a new dawn is now on the horizon, as we steer our country towards a destiny of sustained socio-economic development and prosperity.
Vom Steuermann Mugabe erwarten allerdings immer weniger Simbabwerinnen und Simbabwer eine Verbesserung ihrer katastrophalen Situation. Und auch von der Opposition, die sich gespalten hat, haben sich viele enttäuscht abgewendet. Die stärksten Zeichen der Veränderung gebe es innerhalb der Regierungspartei ZANU-PF selber, sagte der simbabwische Menschenrechtsanwalt Deva Mavinga im letzten Dezember gegenüber Schweizer Radio DRS.
The winds of change that are blowing are strongest within ZANU-PF itself. My hope and expectation is that ZANU-PF will itself rise against its own leadership and lead to a crumbling of that regime.
Er hoffe und erwarte, dass sich die Parteimitglieder gegen ihre eigene Führung erhöben und so den Sturz des Regimes herbeiführten. Diese Erwartung hat jetzt ein einst enger Verbündeter Mugabes erfüllt, der 57-jährige Simba Makoni. Er kandidiert für das Präsidentenamt. Als Mugabe in den 70er Jahren im rhodesischen Busch gegen das weiße Regime von Jan Smith kämpfte, machte Makoni in England einen Doktor in Chemie, lobbyierte aber gleichzeitig für Mugabes ZANU-Aufständische in Europa. Bei der Unabhängigkeit Simbabwes holte Mugabe den 30-jährigen Makoni in die Regierung. Makoni war später Energieminister, leitete jahrelang die staatliche Presse und gehörte als Politbüromitglied Mugabes engstem Kreis an. Als Finanzminister schließlich überwarf er sich 2002 wegen der Wirtschaftskrise mit Mugabe und verließ die Regierung. Dennoch musste Makoni bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur für das Präsidentenamt versichern, dass er dies nicht im Auftrag Mugabes tue, wie kritische Bürgerinnen und Bürger vermuteten.
I am genuine. I am honest. I am real. I am Simba Makoni. I am nobody's tool and I am nobody's agent.
Er sei er selber, er sei ehrlich, er sei es wirklich, Simba Makoni, niemandes Werkzeug oder Vertreter. Mugabes Reaktion folgte auf dem Fuß. Makoni wurde aus der Regierungspartei ZANU-PF ausgeschlossen.
Dr. Simba Makoni is therefore expelled.
Makoni gilt trotz seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit Mugabe, vielen Kennerinnen und Kennern Simbabwes, als glaubwürdig, insbesondere weil er seit 2001 offen über die schwere Krise in Simbabwe spricht und sie als Fehler der eigenen Politik bezeichnet und nicht, wie Mugabe, als Folge der Sanktionen, die die EU und die USA gegen Mugabe und andere Führungsleute verhängt haben. In einem Gespräch mit der BBC zählt Makoni auf, worum es ihm geht.
We will have to deal with the crisis currently facing our country, namely the food crisis.
Sie müssten die Nahrungskrise bewältigen, die Energie-, Transport- und Kommunikationskrise, die Wasser- und Abwässerkrise sowie die Krise im Gesundheitswesen. Da müssten Sie sofort handeln.
Immediate tasks that must be executed.
Makoni geht aber noch darüber hinaus. Sie müssten daran arbeiten, die Angst zu beseitigen, sagt er. Die Angst laste schwer auf ihnen, auf den einzelnen Menschen wie auf der Gemeinschaft. Simbabwe sei ein Land von Leuten in Angst.
We must work to remove the fear that so bears on our life every day, as individuals, as communities. This country is a country of fearful people.
Mit diesen Argumenten und seiner ruhigen Art hat Makoni inzwischen einige Parteigrößen für sich gewinnen können, so den früheren Innenminister Dabengwa, den ZANU-Mitbegründer Tekere sowie weitere frühere Regierungsmitglieder. Mugabes Situation hat sich mit dieser Entwicklung völlig verändert. In der Partei, in der Verwaltung, in der Polizei und in den Sicherheitsorganen kann er kaum mehr jemandem voll vertrauen. In Simbabwe könnte sich tatsächlich eine Morgenröte am Horizont zeigen, doch nicht eine, wie Mugabe sie sich wünscht. Noch nie in den vergangenen 28 Jahren war seine Herrschaft so ernsthaft in Frage gestellt wie heute. Doch man darf sich nicht täuschen lassen. Besiegt ist der äußerst gewiefte Machtstratege Mugabe damit noch keineswegs.
Es wurde sehr laut geredet in letzter Zeit, ob es um die Raketenabwehr ging, um Kosovo, um Abrüstung oder um den Iran. Die Diskussion zwischen Russland und dem Westen ist zurzeit sehr kontrovers. Der abtretende Präsident Wladimir Putin hat in den letzten Amtsjahren seine Rhetorik zusehends verschärft und mit immer neuen Provokationen Aufsehen erregt. Entsprechend lebhaft wird nun in westlichen Hauptstädten die Frage diskutiert, ob mit seinem Nachfolger Dmitri Medvedev eine Entspannung in Aussicht steht. Fadik Steiger ist unser Korrespondent für solche Fragen der Diplomatie.
Als erste ausländische Regierungschefin wird die deutsche Kanzlerin Angela Merkel dem frisch gewählten russischen Präsidenten Dmitri Medvedev den Puls nehmen. Sie besucht ihn bereits am Samstag. Vor überzogenen Hoffnungen auf einen versöhnlicheren außenpolitischen Kurs warnt freilich Jörg Himmelreich, Russland-Experte bei der US-Denkfabrik German Marshall Fund. Medvedev werde in Putins Windschatten segeln. Zwar sei er formell die neue Nummer 1 und als Präsident verfassungsgemäß für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. De facto bedeutet das aber wenig, denn entscheidend sei in Russlands Geschichte oft nicht das Amt gewesen, sondern die Person des Amtsinhabers.
Man muss auch immer wieder berücksichtigen, dass im Grunde die formalen Institutionen in der russischen Verfassung ja seit Jahrhunderten im Grunde genommen viel weniger zählen als die persönlichen Ausfüllungen. Insofern ist ihm Putin natürlich sehr recht, dass er als Präsident jemanden hat, der eben im Grunde genommen in vielen Dingen noch völlig sehr neu ist.
Gerade außenpolitisch sei Medvedev ein völliger Novize. Hinzu komme, dass Putins konfrontative Außenpolitik in Russland gut ankomme. Die imperiale Vergangenheit sei für die Russen so Himmelreich nicht vergessen. Man wolle daran anknüpfen. Wer nach außen markig auftrete, hole deshalb beim Volk Punkte. Auf eine solche Stärkung seiner Autorität sei der neue Präsident zunächst angewiesen. Fred Tanner, der Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik, schließt indes nicht aus, dass sich Medvedev allmählich von seinem politischen Ziehvater Putin emanzipieren werde.
Rein von der Verfassung her hat natürlich der Präsident mehr Macht als ein Ministerpräsident. Und man sagt auch bei uns auf Französisch «le passe fait l'homme». Also er kann natürlich in eine Position hineinwachsen, wo er doch klar unabhängig seine Politik entwickeln kann.
Vorläufig warnt aber auch Tanner vor hohen Erwartungen. Auf längere Sicht jedoch rechnet er mit Bewegung. Ein zunehmend wohlhabendes und wirtschaftlich vernetztes Russland habe immer mehr übereinstimmende Interessen mit dem Westen.
Die Gemeinsamkeiten werden sich häufen. Man sieht es zum Teil schon jetzt im Bereich Energiepolitik. Man sieht, was Iran betrifft, gibt es ja eine ähnliche oder gemeinsame Politik. Und ich vermute, wenn die Globalisierung weiterschreitet, dass sich das verstärken wird.
Dank dieser Annäherung werde sich die zurzeit aggressive außenpolitische Rhetorik mäßigen.
Langfristig bin ich optimistisch. Ich glaube, dass die Wirtschaft einen positiven Einfluss auf die Politik Russlands haben, aber auch auf die langsame Transformation der politischen Elite.
So dass die Außenpolitik weniger vom Geist der Ex-Geheimdienste rund um Putin geprägt sein dürfte. Auch James Nixey, verantwortlich für das Russland-Dossier bei der britischen Denkfabrik Chatham House, rechnet einstweilen mit Kontinuität.
Putin was a popular man. It would be sheer madness for Mr. Medvedev to go against.
Putin sei zu Hause überaus beliebt. Es wäre verrückt von Medvedev, stark von Putins Vorgaben abzuweichen. Und ganz klar sei auch, Russland wolle eine Großmacht sein und energiepolitisch sei es das tatsächlich. Es verlange deshalb maßgeblichen Einfluss in den Ländern rings um sein Territorium und wolle zumindest mitreden bei allen großen weltpolitischen Themen, von der Klima- bis zur Nahostpolitik. Viele westliche Regierungschefs nahmen Putin außerdem persönlich übel, dass er die Demokratie ausgehöhlt hat. Mit Medvedev trete, so Nixey, nun eine weniger vorbelastete Figur an.
But of course Mr. Medvedev is a different kettle of fish and there are new people in the governments of England, France and this.
Auf westlicher Seite wiederum hätten Frankreich und Großbritannien und bald auch die USA neue Köpfe an der Spitze. Auch das biete Chancen zum Neuanfang. Aber selbst wenn daraus keine neue Dynamik entstehe, will James Nixey die Konfrontation mit Russland nicht dramatisieren. Die Rhetorik möge gehässig sein, aber die Realität sei eine andere als jene im Kalten Krieg.
They said there were red lines in terms of NATO expansion, EU expansion, and it happened anyway. And there was very little Russia could do.
Immer wieder verweise Moskau auf rote Linien, deren Überschreiten gravierende Konsequenzen habe, ob nun beim US-Raketenabwehrprogramm, bei der EU- und NATO-Osterweiterung oder in der Kosovo-Frage. Zu guter Letzt habe Russland aber alles, wenn auch grollend, akzeptieren müssen. Konkret heißt das, auch unter Präsident Medvedev dürfte das West-Ost-Verhältnis vorläufig unerfreulich bleiben, aber echte Gefahren birgt es letztlich nicht.
Frederik Steiger. Es ist 18.37 Uhr, wir kommen zum Dossier. Die Radikalen, die gewalttätigen Muslime, sind eine kleine Minderheit. Und doch prägen sie das Bild des Islam heute. Und sie übertönen die gemäßigten Stimmen in der islamischen Gemeinschaft. Eine dieser leiseren Stimmen gehört Mohammed Habash in Damaskus. Er ist muslimischer Geistlicher und Politiker, Imam und Parlamentarier. In der syrischen Hauptstadt leitet er ein islamisches Studienzentrum, das vor allem den innerislamischen Dialog fördern will. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer hat Mohammed Habash in Damaskus besucht.
Wir finden das islamische Studienzentrum des Reformers Mohammed Habash nicht auf Anhieb. Es liegt ein bisschen versteckt hinter der Moschee in einem Damaszener Viertel. Aber alle Passanten, die wir nach dem Weg fragen, kennen Habash. Selbst jene, die ihrem Äußeren nachzuurteilen, kaum die Reformideen des Imam teilen. Die Konservativen, die die große Mehrheit, nämlich etwa 4/5 in der islamischen Gemeinschaft, ausmachen. Habash erklärt uns gleich zu Beginn des Gesprächs, worin sich diese konservative Strömung vom Reform-Islam unterscheidet. Er setzt sich, für einen muslimischen Geistlichen nicht gerade üblich, ganz ungezwungen neben uns aufs Sofa.
According to conservatives, there is only one way to God. Others are false. There is only one true religion. Islam.
Die Konservativen sehen und akzeptieren nur einen Weg, der zu Gott führt, und nur eine Religion, den Islam, sagt Habash, ganz im Gegensatz zu den Reformern, den Erneuerern, zu denen sich laut Habash jeder fünfte Muslim zähle.
But according renewal direction, we believe there is more than one way to God. There is more than one true faith. God is one, but his names are many.
Es gibt viele Wege zu Gott, sagt der islamische Gelehrte in Damaskus. Dieser eine Gott habe viele Namen. Die eine Spiritualität umfasse mehrere Religionen.
We are looking for Islam as a religion among all, not as a religion above all.
Die Reformer betrachteten den Islam als eine Religion unter anderen. Sie stehe nicht über den anderen. Und der Koran lasse den Geistlichen, den Gläubigen Freiheit, ihn aus der Zeit heraus zu interpretieren. Man müsse nicht am geschriebenen Wort kleben.
We believe in Islam we have enough freedom to change a lot of orders.
But from the time.
Yes.
Habash hält keinen Monolog, er lässt sich jederzeit unterbrechen und konkretisiert seine Antworten. Das kennt man so nicht von islamischen Gelehrten. So kommt er auf die Frage der Menschenrechte zu sprechen. Die Konservativen fänden, die Muslime müssen gar nicht darüber sprechen und nachdenken, denn der Islam kenne sein eigenes Rechtssystem.
For example, human rights. According conservatives, we don't need to speak about human rights because we have in Islam different.
Er und die Reformer aber glaubten, dass das islamische Recht, die Scharia, nicht der heutigen Zeit entspreche. Einem Dieb den Arm abhacken, so etwas gehe einfach nicht mehr, sagt Habash. Und er fügt mit Nachdruck an, Die Muslime könnten sich nicht aus der Geschichte heraus katapultieren. Auch sie müssen sich der Demokratie und ihren globalen, umfassenden Werten und eben auch Gesetzen öffnen.
We have to follow democracy, because democracy is a common value in the world, as a globe.
Dafür setzt sich der jugendlich wirkende Mit-40er an allen Fronten ein und wechselt je nach Funktion die Gewänder. In der langen Jalabia predigt Mohammed Habash als Imam jeden Freitag in der Moschee. In Anzug und Krawatte eilt er ins syrische Parlament, wo er als gewählter Abgeordneter aktiv ist. Er reist und fliegt nach Europa, in die USA, in die arabischen Nachbarstaaten, nimmt teil an Konferenzen. Dialog in alle Richtungen. Schwerpunkt seiner Arbeit aber ist die innerislamische Debatte. Selbst wenn das Gespräch mit den Konservativen schwierig sei und er immer wieder angefeindet wäre.
We have some dialogue with conservatives to accept others, to agree with others.
Auch mit der islamistischen Hamas und der Hisbollah müsse der Dialog stattfinden, sagt Habash, der beide der konservativ-traditionellen Strömung zurechnet. Ihr gewalttätiger Widerstand richte sich gegen Besatzung und Bedrohung und nicht blind gegen Andersgläubige und sei darum gerechtfertigt. Auch wenn er lange nicht alle Formen dieses Widerstandes gutheiße.
I believe Hamas and Hezbollah, they are conservative, but their violence.
Jenseits dieser großen Gruppe ortet der Imam und Politiker die kleine, aber prägende Minderheit der radikalen Muslime, die praktisch nicht zu erreichen sei.
The radical direction, this kind of understanding, we have no way to discuss with them, because they believe.
Jene, die gegen alles und alle, was nicht in ihr fanatisches Welt- und Religionsbild passe, Gewalt anwendeten und die sogenannten Ungläubigen mit Terror überzögen.
If they decided to attack September 11th, I'm against them, because.
Die Attentäter vom 11. September oder die brutalen Gewalttäter im Irak, die im Namen des Islam Menschen ermordeten, gehörten in diese Kategorie der Fanatischen und Radikalen, die nicht nur den Westen, sondern genauso die Gemeinschaft der Muslime herausforderten und gegen die auch er kein Rezept habe, außer sie zu bekämpfen und gegen sie aufzustehen. Dem Einwand, dass Letzteres kaum wahrnehmbar sei und im Westen vermisst wäre, kann Habash nicht wirklich widersprechen. Der Gelehrte und Politiker vermittelt uns den Eindruck, als suche er nach Antworten, habe sie nicht alle schon bereit. Er nutzt den Freiraum im säkularen Syrien, wo es für einen Reformer einfacher ist als anderswo in der Region, und er ist sich bewusst, dass das Regime seinen Kampf gegen den islamischen Extremismus gern sieht. Trotzdem versucht er, eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren und stimmt nicht ein in den Chor, der den Westen für alles verantwortlich macht. Fehler seien auf beiden Seiten zu finden, sagt Habash, und für die Islamophobie oder die Islamfeindlichkeit, die er im Westen ausmacht, gäbe es Erklärungen.
Islamophobia, a normal result with this kind of untrust relationship.
Diese Angst sei das Resultat einer Beziehung ohne Vertrauen zwischen dem Westen und der islamischen Welt, einer Beziehung, die beladen sei mit gegenseitigen Missverständnissen und einer Geschichte, die im Nahen Osten Hass hinterlassen habe.
Let me be frank. There is hatred culture in the Middle East. There is a lot in our heritage.
Unlike Kreuzzüge, Kolonialismus und der israelisch-palästinensische Konflikt seien die prägenden Begegnungen zwischen den Welten. Alles blutige Konfrontationen, sagt Habash, und sie prägten bei den Muslimen das Bild des ungerechten Westens.
Bloody conflicts, bloody relationship between us. So we have no good chance to understand each other. This is our message now to correct.
Als einer, der sich zu den Reformern und Erneuerern unter den Muslimen zähle, sei es sein Ziel, dies zu korrigieren. Auf dem Weg einer neuen, gewaltlosen und respektvollen Begegnung, in der die Differenzen nicht verschwiegen, sondern geachtet würden. Wandel im Kleinen. Ja, sagt Mohammed Habash, als er uns verabschiedet. Die Stimmen eines gemäßigten, erneuerten politischen Islams seien eine Minderheit. Aber sie seien auch ein Fakt.
Begegnung mit einem muslimischen Imam und Politiker, Irin Meyer aus Damaskus. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.